Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 17. Dezember auf Rabe. Heute beschäftigen uns diese Themen. Geiselnahme beflügelt anti-islamische Stimmung in Australien. Rechte Regierung kann die schärfsten Terrorgesetze der Welt noch mehr verschärfen. Die Mafia schafft sich als Flüchtlingshilfsorganisation eine neue Geldquelle. Rom im Kreuzfeuer von Rassismus und dem organisierten Verbrechen. Und ein Traumbaum für Weihnachten. Ein Berner erfindet einen mehrfach wiederverwertbaren Weihnachtsbaum. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute wird in Pakistan landesweit getrauert um die mindestens 140 Menschen, die gestern von den Taliban ermordet wurden, das berichten internationale Medien. Gestern griffen Selbstmordattentäter der Taliban eine Schule in Nordpakistan an. Sie zündeten Bomben und schossen wild um sich. In der Schule, wo viele Kinder von Armeeangehörigen unterrichtet werden, starben mindestens 130 Kinder und ein Dutzend Lehrkräfte. Die Attentäter wurden ebenfalls getötet. Die Attacke wird als Racheakt gesehen. Seit Monaten läuft eine pakistanische Militäroffensive im Grenzgebiet zu Afghanistan. Dabei konnte die Armee zahlreiche Gebiete aus den Händen der Taliban befreien. Die pakistanische Armee ist allerdings auch sehr umstritten. Sie gilt als äußerst korrupt und respektiert die Menschenrechte oft selber nicht. Währungsspekulanten und Spekulantinnen feiern wohl schon jetzt Weihnachten, wenn sie mit dem Rubel spielen. Die russische Währung befindet sich im Moment auf einem wilden Zickzackkurs. Für Spekulierende, die nur auf Kurssprünge setzen, setzt das sicher viel Gewinn ab. Für die russische Bevölkerung ist das Ganze eine Katastrophe. Der Rubel hat seit Jahresbeginn über 50% an Wert verloren, berichten Wirtschaftsmedien. Die russische Zentralbank versucht verzweifelt den Kurs anzuheben. Das Chaos am Markt ist perfekt. Grund für die massiven Währungsverluste sind die Ukraine-Krise und die damit zusammenhängenden Sanktionen des Westens gegen Russland. Und der tiefe Ölpreis macht dem ölexportabhängigen Land schwer zu schaffen. Die russische Bevölkerung befindet sich im Moment im Kaufrausch, da ihr die Ersparnisse wegfließt, versucht sie, ihr Geld in Konsumgüter anzulegen. Sie sind noch heute traumatisiert von der Krise vor 15 Jahren. Damals verlor ein Großteil der Bevölkerung wegen einem Staatsbankrott praktisch alles Ersparte. Nun ist es offiziell, was seit langem gemunkelt wurde. Die Europäische Union hält an der Personenfreizügigkeit mit der Schweiz fest. In einer Analyse der Beziehungen der EU zu den europäischen Nicht-EU-Staaten nimmt die Schweiz den größten Platz ein. Diese Analyse wurde gestern veröffentlicht. Insbesondere der Abstimmung vom 9. Februar über die SVP-Abschottungsinitiative gilt ein besonderes Augenmerk. Falls die Schweiz den freien Personenverkehr für EU-Bürger einstellt, könnte die EU sämtliche Verhandlungen auf Eis legen. Außerdem könnte die Schweiz aus dem Dublin-Schengen-Abkommen fallen. Das wiederum würde bedeuten, dass die Schweiz in Zukunft keine Flüchtlinge mehr in EU-Länder abschieben kann. Ironischerweise würde also die konsequente Umsetzung der SVP-Initiative dazu führen, dass die Schweiz in Zukunft viel mehr Flüchtlinge aus Nicht-EU-Ländern aufnehmen muss, während dem hochqualifizierten Menschen Europas den Zugang verweigert wird. Gute Noten erhält die Schweiz von ihrem wichtigsten Handelspartner EU für ihren Einsatz als OSZE-Vorsitzende, insbesondere den Friedenseinsatz von Bundespräsident Didier Burkhalter in der krisengeschüttelten Ukraine. Bern erhält ein neues Museum. Wie die Stadt Bern soeben mitgeteilt hat, entsteht am Grossen Muristalden das erste Schweizer Markenmuseum. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Zollhauses soll ab nächsten Frühling einen Einblick in den Werkplatz Schweiz gegeben werden. Es werden nicht Briefmarken, sondern Produktemarken gezeigt, wie die alten Berner Marken Ofomaltine oder Toblerone. Getragen soll das Museum von einer privaten Unternehmung werden. Die Stadt Bern ist Vermieterin der Räumlichkeiten und lässt das Haus in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sanieren. Zum Wetter. Morgen Donnerstag wird es trüb und nass. Das Thermometer zeigt milde 9 Grad. Mit Schnee ist also weiterhin nicht zu rechnen. Auch übermorgen Freitag wird es schon fast herbstlich warm bei maximal 11 Grad. Die Regenwolken verziehen sich und es kann recht sonnig werden. Der Weihnachtsferienanfang verspricht ebenfalls Sonne mit wechselnder Bewölkung. Die Temperaturen liegen dann leicht unter 10 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und wir kommen zum hintergründigen Teil dieser Sendung. Vorgestern kam es zu einer brutalen Geiselnahme im australischen Sydney. Sie dauerte 16 Stunden, forderte 3 Tote und mehrere Verletzte. Und sie hat die australische Gesellschaft aufgewühlt, auch aufgrund der äußerst intensiven Medienberichterstattung. Lange gingen Behörden und Polizei davon aus, dass der Geiselnehmer ein Anhänger einer islamistischen Terrorgruppe war. Dann aber kam heraus, dass er ein Trittbrettfahrer war, ein krimineller Einzeltäter mit psychischen Problemen. Trotzdem hat die Geiselnahme die Angst vor Terroranschlägen und damit auch die antimuslimische Stimmung in Australien weiter beflügelt. Wilma Rall hat die Details.
Der Täter zwang 2 Geiseln, eine schwarze Fahne an die Scheibe des Cafés zu halten, wo er sich verschanzt hatte. Darauf stand in weißen Lettern das muslimische Glaubensbekenntnis: Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Australiens Medien berichteten, der Mann fordere eine IS-Flagge und habe verlangt, dass die Medien die Botschaft verbreiteten, Australien sei ab sofort ein Angriffsziel der Terrororganisation Islamischer Staat IS. Und an einer Pressekonferenz am Morgen betonte auch Premierminister Tony Abbott, es gäbe Anzeichen für einen politischen Hintergrund. So gab es einige Hinweise, dass die Geiselnahme einen terroristischen Hintergrund haben könnte, meint Katrin Hiss, Berner Radioschaffende, die derzeit im australischen Melbourne weilt.
Im Fernsehen wurde sehr ausführlich über die Geiselnahme berichtet. Das normale Programm wurde abgelöst. Es gab einen Live-Feed von was gerade vor Ort passiert. Gleichzeitig wurden aber auch Bilder gezeigt von allen terroristischen Attacken seit 9/11, die in Australien passiert sind. Die Zeitungen haben unterschiedlich berichtet. Ich habe mir vor allem die Herald Sun angeschaut. Das ist die Zeitung vom Medienmogul Murdoch. Auch die hat ziemlich mit der großen Kelle angerührt. Da stand zum Beispiel geschrieben: The way terrorism is now, they don't need to be formally associated with any group. Also, dass jeder eigentlich verdächtig werden kann, dass jeder Mensch, der einem halt irgendwie komisch auffällt, sofort ein potenzieller Terrorist ist.
Die konservativen Zeitungen und Fernsehsender von Medienmogul Rupert Murdoch sind bekannt dafür, Terror- und IS-Themen bis zum Abwinken zu pushen und scheuen sich auch nicht, alle Menschen islamischen Glaubens unter Generalverdacht zu stellen. Und wenn alle Personen, die irgendwelchen äußerlichen Anzeichen nach muslimischen Glaubens sein könnten, als potenzielle TerroristInnen eingestuft werden, hat das entsprechende Konsequenzen.
Die ersten antimuslimischen Reflexe haben natürlich sofort gegriffen, aber es gab dann auf Twitter eine ganz große Strömung unter dem Hashtag I'll ride with you. Anscheinend hat eine Frau beobachtet an einem Bahnhof, dass eine Muslima ihren Hijab ausgezogen hat, als sie den Bahnhof betreten hatte. Sie hat dann das auf Twitter ihren Followers mitgeteilt und daraufhin hat sie diese Bewegung entwickelt, I'll ride with you, also Leute, die auf Twitter ihren Fahrplan veröffentlicht haben und gesagt haben, hey, falls ihr denkt, dass ihr, nur weil ihr so gekleidet seid, dass man euch als Muslime erkennen kann, wenn ihr denkt, dass ihr deswegen Probleme kriegen könnt im öffentlichen Verkehr, dann fahren wir mit euch dieselbe Strecke mit.
Eine solche Solidaritätsbewegung tut dringend Not. Denn Australiens Muslime und Musliminnen, viele von ihnen dort geboren und nicht weniger australisch als andere BürgerInnen, werden seit längerem verunglimpflicht und diskriminiert. Daraus entsteht viel Unbehagen und Frust und es führt zu einer Spaltung der Gesellschaft.
Ich glaube, jetzt gerade ist sich die Situation sehr am Polarisieren. Also es gibt sicher Leute, die jetzt erst recht hinstehen und sagen, hey, wir sind eine Nation, ob die Leute jetzt der muslimischen Religion folgen oder Christen sind oder Atheisten oder was auch immer. Es gibt aber auch natürlich rechte Strömungen. Da habe ich zum Beispiel auch auf Twitter gesehen, dass die Australian Defence League einen Aufruf gestartet hat, dass wenn ein Australier angegriffen wird, und damit meinen sie natürlich nur christliche Australier, dass damit alle Australier angegriffen werden und sie somit in den Stadtteil, der sehr stark muslimisch geprägt ist, in Sydney, Lakemba, dass sie dahin ziehen wollen, um da Radau zu machen.
Die Australian Defence League ADL hat sich Anti-Islam, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus groß auf die Fahne geschrieben. Anfangs ja noch eine informelle, unbekannte Bewegung, gewinnt sie seither stetig an Boden und an AnhängerInnen. Für die Geiselnahme macht sie das lasche Vorgehen der australischen Regierungen verantwortlich. Und zumindest in diesem Punkt wird die ADL wohl recht behalten. Australien hat zwar heute schon die mitunter schärfsten Terrorgesetze weltweit mit massiven Einschnitten in die Persönlichkeitsrechte. Doch wird die Geiselnahme aller Voraussicht nach dazu führen, die scharfen Terrorgesetze nochmals zu verschärfen, ganz im Sinne der regierenden konservativen Liberal Party von Premierminister Tony Abbott.
Rabe Info.
Seit November häufen sich in der italienischen Hauptstadt Rom rassistische Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Roma-Camps. Anfang Dezember wurde bekannt, dass Rom eine eigene Mafia besitzt, die von der Spitze der Stadtverwaltung aus agiert. Was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Die Mafia hat mit der Flüchtlingsunterbringung in Rom gute Geschäfte gemacht und es scheint so, als habe sie mindestens einen der rassistischen Übergriffe selber angestachelt, um unliebsame Konkurrenz auszuschalten. Unsere Kollegen von Radio Dreieckland Freiburg haben versucht, diese Zusammenhänge zu rekonstruieren.
Es gab in der Peripherie der italienischen Hauptstadt Rom in den vergangenen Wochen gewalttätige Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte und gegen Roma-Camps. So griffen Mitte November ca. 200 Leute eine Unterkunft für Flüchtlinge an. Sie zeigten den römischen Gruß, grölten Duce, Duce und warfen Steine auf das Gebäude, in dem sich die Flüchtlinge und die BetreuerInnen verschanzt hielten. Anfang Dezember wurde Rom dann von anderen Neuigkeiten überschattet. Es wurden Ermittlungsergebnisse veröffentlicht. Diese hatten ergeben, dass die Stadtverwaltung von Rom zu beachtlichen Teilen in den Händen der Mafia lag. Die Mafia Capitale, Hauptstadtmafia genannt. 37 Personen wurden verhaftet. Einer der verhafteten Köpfe der Mafia Capitale, Salvatore Buzzi, saß an einem zentralen Schalthebel. Er war in der römischen Stadtverwaltung für die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge zuständig. Als guter Mafioso vergab er die natürlich an seine eigenen Scheinfirmen. Damit kontrollierte er auch die städtische Verwaltung von Notunterkünften für Obdachlose, Flüchtlingswohnheime und Roma-Camps. Und das war ein sensationelles Geschäft, wie Radio Blackout berichtet.
All'interno di questa inchiesta però non è soltanto un'inchiesta, diciamo così, su una galassia fascista, neofascista o postfascista che si ricicla nei gangli del potere. È un'inchiesta sul potere.
In dieser Untersuchung geht es nicht nur um eine faschistische, neo- oder postfaschistische Vereinigung, die sich in den Räumen der Macht einnistet. Es ist eine Untersuchung über die römische Macht selbst. Die Stadtverwaltung von Rom hat allein für die Erweiterung eines Roma-Camps in Castel Romano 23 Millionen ausgegeben, um 100 Familien mehr unterzubringen. Alle in Containern. Das macht 230.000 Euro pro Familie. Damit hätten sie locker eine Wohnung kaufen können. Diese Gesellschaften machen Gewinne im zweistelligen Millionenbereich, während ihre Ausgaben annähernd gleich null sind. Denn Buzzi und seine Leute zahlen an ihre Angestellten fast nichts und nehmen sich den ganzen Rest.
Die Zeitung La Repubblica veröffentlichte nun am 11. Dezember ein Interview mit einer Frau, die sich dieser abgekarteten Auftragsvergabe nicht beugen wollte. Gabriela Errico leitete selbst eine Genossenschaft zur Flüchtlingsunterbringung und wurde schon seit Jahren eingeschüchtert, damit sie sich nicht mehr auf Ausschreibungen bewerben solle. Und von wem wurde wohl die Unterkunft für Flüchtlinge verwaltet, die im November so hart angegriffen wurde? Genau, von ihr. Der städtische Verantwortliche Salvatore Buzzi habe in der Nacht der ersten Attacken auf ihren erschrockenen Anruf hin gemeint, sie solle ruhig bleiben. Er werde ein paar Telefonate führen und das in Ordnung bringen. Die Flüchtlinge wurden woanders untergebracht und Buzzi soll gesagt haben, er habe sich Gabriella Errico jetzt einverleibt, soll wohl heißen, ihr Geschäft unter seine Kontrolle gebracht. Rassistische Aktionen kommen parallel sowohl von rechten Gruppierungen und der Bevölkerung als auch von der Mafia, die sie anheizt und ausnutzt. Genauso wenig wie allein die Mafia kann auch allein die Armut der Grund für die rassistische Welle in der römischen Vorstadt sein. Schließlich ist die Armut in diesen Gegenden nichts Neues. Politisch aber herrschte in den 70er und 80er Jahren ein linkes Milieu vor. Statt die Armut auch unter ItalienerInnen als Entschuldigung für Rassismus zu akzeptieren, versuchen linke Initiativen darin den Schlüssel für sinnvollere Auseinandersetzungen zu finden. Insbesondere die Wohnungsnot sei ein gemeinsames Problem.
Wir sitzen alle im selben Boot. Die Bewohner der Sozialwohnung, die Besetzerin, auch die Roma, die schon seit vielen Jahren in unserem Viertel leben. Daher haben wir einen Ansatz der Vereinigung, der Neuzusammensetzung all dieser Leute, die von der Krise erdrückt werden. Gegen diejenigen, die die Krise ausgelöst haben und vor allem gegen die, die jetzt Wachhunde und Söldner spielen für die Faschisten.
Rabe Info.
Alle Jahre wieder verbraucht die Schweiz bis zu einer Million Weihnachtsbäume. Sie werden abgesägt, kommen für ein paar Tage in die warme weihnachtliche Stube und werden danach im besten Fall kompostiert. Meistens aber landen die Weihnachtsbäume in der Kehrichtverbrennung. Das ist doppelt schädlich für die Umwelt. Erstens neutralisiert der kleine Tannenbaum dann kein CO2 mehr. Zweitens belastet er bei der Verbrennung die Luft. Michael Christen ist Geschäftsführer einer Gartenbauunternehmung in Bolligen. Zusammen mit seinem Bruder Adrian hat er der Abholzung von Weihnachtsbäumen nun den Kampf angesagt. Seine Traumbäume können bis zu 7-mal Weihnachten feiern. Unser Praktikant Jonas Jakob hat Michael Christen gefragt, was ihn und seinen Bruder motiviert hat, diesen Wunderbaum zu erfinden.
Uns störte das Baumsterben, dass an der Weihnachten ein Weihnachtsbaum in die Stube gestellt wird für ein oder zwei Abende und danach später achtlos weggeworfen wird.
Deshalb haben die Brüder den Wunderbaum erfunden. Sie liefern die Weihnachtsbäume lebend in einem Topf. Nach den Festtagen holt sie die Gartenbaufirma Christen wieder ab und pflanzt sie in die Natur zurück. Das Motto des Wunderbaums ist Nachhaltigkeit, sagt Michael Christen, Ziehvater der lebenden Weihnachtsbäume.
Wir haben das Angebot des sogenannten Familienbaums. Dort empfehlen wir einfach Bäume in nicht allzu großer Größe zu bestellen. Wenn wir jetzt da reden von vielleicht 90 bis 1,10 Meter, wäre es möglich, dass dieser Baum also 6-7 Jahre bei der gleichen Familie Weihnachten feiert.
Danach sind sie zu groß für die Stube und werden im Wald ausgesetzt. Dort säubern die Tannenbäume die Luft vom giftigen Kohlenstoffdioxid für mehrere Jahrzehnte. Die Idee von Michael und Adrian Christen kommt in der Region Bern gut an. Ob sich der lebende Weihnachtsbaum definitiv durchsetzt und damit weniger Tannenbäume abgeholzt werden, steht noch in den Sternen.
Ob sich das wirklich durchsetzen wird, ich denke, das ist nicht für alle Leute, einen lebenden Christbaum in die Wohnung zu stellen. Ist natürlich auch ein Preisunterschied, das ist ganz klar. Unsere Bäume sind etwas teurer. Aber das rechtfertigt sich halt auch mit dem Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir den Baum durch das Jahr hindurch pflegen. Oder? Und der Dank dafür ist eigentlich, dass er weiterleben kann. Jetzt, ich denke, es wird beides brauchen. Es wird nach wie vor tote, geschnittene Bäume brauchen. Das ist auch jedem sein gutes Recht. Aber wir bieten eine Alternative zu dieser Verschwendung, indem wir eben die Bäume im Topf anbieten.
Sagt Michael Christen, Erfinder des mehrfach benutzbaren Traumweihnachtsbaums.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 17. Dezember auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann berichten wir über den wachsenden Erfolg der sogenannten Angepassten. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall, Jonas Jakob und Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.